Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Daniel Kraus und für alle, die Daniel Kraus nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Er ist 1983 geboren und gründete auch schon während seines Studiums seine erste IT-Firma mit seinem Schulfreund André Schwemmlein. Er sammelte berufliche Erfahrungen bei anderen, bei Siemens, bei Microsoft, bei Marquardt und zusammen mit Jochen Engert und Schwemmlein gründete er Flixbus. Er ist bei Flixbus CEO und verantwortet da den Technologiebereich. Und hinter den grünen Fernbusanbieter, den wir sicherlich alle kennen, da bin ich mir auf jeden Fall auch sicher, ja, verbirgt sich mittlerweile ein internationales Unternehmen mit mehr als 1300 Mitarbeitern auf vielen Standorten weltweit. Das Unternehmen bietet täglich, und bitte nochmal hinhören, täglich 400.000 Verbindungen zu über 2.500 Zielen und das in 37 Ländern auf der Erde. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
Harald, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein darf.
Daniel, stimmen denn die Zahlen so jetzt noch? Weil wenn man so rasant wächst, dann kann es ja auch sein, dass es von einem Tag auf den anderen da schon wieder was dazugekommen ist.
Ja, weitestgehend, ne? Also es ist so, dass wir jetzt erst zuletzt auch Liechtenstein noch angebunden haben und ja Ende letzten Jahres in Brasilien gestartet sind. Ich kann es immer nicht ganz genau sagen, ob es 37, 38, 39 oder 40 Länder sind. Ich sage immer so um die 40 Länder. Dummerweise wurden wir auch kürzlich gezwungen, ein Land zu schließen, einstweilig. Von daher, das klingt sehr gut, ne? Aber lass dich da nicht auf das letzte bisschen festnageln. Aber so um die 40 Länder ist tatsächlich korrekt, sind wir mittlerweile präsent. Ich sage immer, von der syrisch-türkischen Grenze bis an die Copacabana. Ne? Und das ist schon was, was man jetzt vor 10 Jahren nicht zwangsläufig so gedacht hätte. Ja? Ich erinnere mich noch, als ich auf dem Highway 1 zwischen Los Angeles und San Diego unterwegs war, da im Süden von Kalifornien, wenn man da grüne Busse sieht. Das ist dann schon nochmal was anderes als zwischen München und Nürnberg. Aber die Anzahl der Ziele, das passt sehr gut und es sind ein bisschen mehr als 400.000 Verbindungen tagtäglich. Das ist also einwandfrei recherchiert und noch nicht das Ende, hoffen wir doch. Ja, da geht schon noch ein bisschen mehr.
Du hast gerade gesagt, 10 Jahre. Wir haben auch versucht zu recherchieren, das Gründungsjahr, sind aber da auf verschiedene Jahre gestoßen, 2011, 2012, 2013. warum schwirren da verschiedene Jahre rum?
Ja, also wir zählen intern immer das Jahr, Monat und Tag des ersten Busses. Das war im Februar 2013. Deswegen haben wir technisch gesehen das 9. Jubiläum jetzt im Februar gefeiert. Allerdings ist es so, dass die offizielle Gründung Ende 2011 war im Sinne von Incorporation. Ne? Also zuerst in der GbR, damals die Gobus GbR und dann die Gobus GmbH und dann jetzt eben bis heute alle ihre Rechtsfolgerinnen. Deswegen kann man sozusagen, wenn man da sehr formaljuristisch unterwegs ist, noch etwas weiter zurückgehen. Aber wir finden es schöner, eben zu zählen die Jahre ab dem ersten Bus, weil das ist ja die eigentliche Dienstleistung, das, was uns ausmacht und nicht ein Handelsregistereintrag. Das ist ein bisschen langweilig.
Du hast gerade gesagt, erster Bus, aber erster Bus stimmt ja in dem Sinn vielleicht nicht, weil ihr selber betreibt ja keine Busse. Besitzt ihr denn überhaupt einen Bus?
Das ist sehr richtig. Wir besitzen einen Bus in Deutschland. Und hier und da haben wir noch eine Vereinbarung, in Italien beispielsweise, wo wir einen Bus haben, der technisch gesehen uns gehört, aber von einem Partner betrieben wird. Das liegt daran, dass wir hier und da ein Fahrzeug brauchen, um regulatorisch als Busunternehmen anerkannt zu sein. Aber grundsätzlich ist es genau wie du sagst, unser Modell ist ja die Zusammenarbeit mit mehreren 100 mittelständischen Partnerunternehmen, die für uns die Busse betreiben und deswegen besitzen wir die nicht. Das heißt, was wir machen, wir sind dafür verantwortlich, salopp gesagt, die Kunden anzusprechen, auf das Angebot aufmerksam zu machen, auf das perfekte Angebot zu bauen und dann die Busse zu füllen und unsere Partner, die das teilweise schon seit Jahrzehnten machen, häufig nicht mal mehr in der ersten, sondern in der zweiten oder dritten Generation, die können wirklich mit einem hohen Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit die Flixkunden dann von A nach B transportieren. Und so ist das eine sehr schöne Symbiose, die jetzt eben seit fast 10 Jahren Bestand hat.
Hat denn das vor 10 Jahren überhaupt jemand verstanden, wie ihr an Partnern herangegangen seid oder die kontaktiert habt, was ihr denn so vorhabt? Denn da kommen jetzt ein paar junge Leute, okay, aus der IT-Branche und wollen jetzt uns, die wir seit Jahrzehnten in dieser Branche sind, erklären, wie man Tickets verkauft.
Da gab es 2 Aspekte, die jetzt rückblickend schon fast amüsant sind. Zum einen haben wir gegenüber Dritten, die nicht Mobilitätspartner sind, zum Beispiel Investoren oder auch gegenüber der Politik und Regulatorik, haben wir häufig Greyhound als Beispiel genannt, weil das jeder kannte. Und jetzt ist es mittlerweile Teil der Familie. Das war jetzt nicht notwendigerweise im Kern des ursprünglichen Plans. Und auf der anderen Seite der Aspekt, Partnerunternehmen zu überzeugen. Da fragen mich auch viele Jungunternehmer, wie das ging oder geht, ne? Weil da glauben alle, das ist zack, zack, man schnippt einfach mal und dann hat man ein Unternehmen wie Flix gebaut. Also zum einen ist es immer eine Teamleistung, also es liegt sicherlich nicht an mir oder nur uns dreien. Und zum anderen ist es gerade zu Beginn einfach harte Arbeit. Man muss sich das so vorstellen, wir haben, als wir uns überlegt haben, wie wir das Modell aufziehen wollen, haben wir uns quasi in Deutschland eine Datenbank gekauft, analog zu den gelben Seiten. Bin nicht sicher, ob es die in Österreich auch gibt, aber letztlich so eine Branchendatenbank. Und da waren so knapp 5000 Busunternehmen gelistet. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dann mit Hilfe von Serienbriefen und E-Mails und Ähnlichem, sind da in Kontakt getreten und haben die alle angeschrieben. Wie gesagt, E-Mails, Briefe, Telefonate und so weiter und so fort. Und haben die über mehr als 10 Monate auch regelmäßig besucht und haben die versucht zu überzeugen, genau wie du sagst, ne, erklärt, wie wir es machen wollen, sind auf deren Rückfragen eingegangen. Und dann waren es, glaube ich, am Anfang knapp 7 Partner mit ein bisschen mehr als 30 Bussen, die mit uns das damals gestartet haben. Ne? Das ist ja, wir reden ja hier über Think Digital Now, das heißt Leute, die im E-Commerce zu Hause sind, ja, und sich über Conversion Rate Gedanken machen, die werden jetzt rechnen und werden sagen, ach du Himmel, bei der Conversion Rate würde ich jeden E-Commerce-Shop sofort zumachen. Das stimmt, aber das geht nicht anders. Ne? Wir mussten da einfach Überzeugungsarbeit und so richtige Groundwork leisten, weil, wie du schon sagst, das Modell war neu, das Gesetz war in Deutschland gerade in der Änderung begriffen und wir waren 3 so Technologie-Jungs, die jetzt nicht keinen Stallgeruch hatten. Und das heißt, man muss sich die Reputation erst aufbauen über die Zeit. Und das hat ein gutes Jahr in Anspruch genommen.
Nach diesem einem Jahr wart ihr dann davon überzeugt oder andere auch, okay, das Modell funktioniert auch so, wie wir uns das gedacht haben? Oder hat es dann noch ein bisschen länger gedauert?
Also überzeugt waren wir von Anfang an. Ich glaube, das ist eine der Grundzutaten, wenn man so ein Unternehmen von der Pike auf plant, dass man sehr überzeugt von dem ist, was man tut, von der Idee. Und gleichzeitig muss man natürlich anpassungsfähig bleiben. Die Klarheit, dass das System dann wirklich skaliert und wir sozusagen gekommen sind, um zu bleiben, das hat etwas länger gedauert als ein Jahr. Ich würde sagen, 2015 oder 16 war es dann so, ist natürlich ein schleichender Prozess, dass sich so eine Sicherheit sozusagen eingebürgert hat, dass das Modell einfach wirklich auch ein Exportschlager wortwörtlich in die ganze Welt sein kann und dass es auch beispielsweise mittlerweile auf andere Verkehrsträger wie den Zug ausgebreitet werden kann. Das hat wahrscheinlich so um die 3 Jahre gedauert und jetzt ist es klar, dass wir einfach auch so einen resilienten Nukleus haben, der die ein oder andere Krise überstehen kann, wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt.
Ja, eure Philosophie lautet ja smarter, grüner Verkehr überall auf der Welt. War das von Anfang an so oder ist das Thema Grün vielleicht später verstärkt dazugekommen? Denn dieser Trend, jetzt einmal Klima und auf das Klima zu sehen, nicht zu fliegen, vielleicht mit dem Bus zu fahren, aber auch mit dem Zug zu fahren, da kommen wir später noch dazu, weil es gibt ja nicht nur Flixbus, nicht, sondern auch Flixtrain. War das immer so klar, dass ihr auch grün sein wollt?
Ja, die Vision war implizit schon immer klar. Die Kunst ist dann auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, das irgendwann explizit zu machen, damit man ein Identifikationsmerkmal hat. Und im Zuge dieses Prozesses ist das Grünthema nochmal stärker hervorgehoben worden. Warum ist es so? Als wir losgelegt haben, haben wir gedacht, wir brauchen eine Alternative zum Individualverkehr. In Europa, vor allem in Deutschland, gab es das nicht so richtig. Und außer dem Zug, der schlecht und überteuert war, bisweilen immer noch ist, also gerade was die Staatsbahn angeht, haben wir gesagt, warum soll es nicht wie in anderen Ländern, ob das jetzt in Irland, in England oder in den USA ist, einen Bus geben? Und dann kam eben die Gesetzesliberalisierung. Und für uns war wichtig, dass wir ein Produkt, eine Dienstleistung schaffen, die Nachfrage der Menschen sozusagen widerspiegelt. Wir haben von Anfang an versucht, die Nachfrage sozusagen zu verstehen und das Angebot so zu bauen. Und das ist, glaube ich, einer der Kernerfolgsfaktoren und warum wir auch sehr günstig unterwegs sein können, was sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Wir haben am Anfang, ich meine, es ist offensichtlich, da kommt jeder drauf, dass geteilte Mobilität ökologisch gesehen immer besser ist. Aber das war glaube ich, nicht Teil der Geburtsstunde, sondern es ist Folgendes passiert. Wir waren gerade dabei, sozusagen zu wachsen und an den Start zu gehen. Da ist uns vom Umweltbundesamt eine Studie in die Hände gefallen, die tatsächlich damals wissenschaftlich dargelegt hat, dass der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bei Bussen sogar noch besser ist, mit modernsten Dieselaggregaten zu dem Zeitpunkt noch besser ist als der Pro-Kopf-Ausstoß bei Zügen. Und dann sind zwei Sachen passiert. Zum einen hat uns das stolz gemacht und zum zweiten haben wir es natürlich dann auch versucht weiterzutreiben und sozusagen das Ganze expliziter zu machen, haben das dann ergänzt mit von Anfang an der Möglichkeit, dass Kunden sehr einfach kompensieren können, weil es natürlich so ist, dass es nicht nur günstig ist und verlässlich, sondern dass es einfach auch die ökologischste Art zu reisen ist, ne? Also das steht außer Frage. Und noch sind wir hier und da oder eigentlich ehrlicherweise zu großen Teilen noch auf konventionelle Antriebe angewiesen. Aber wir kümmern uns ja seit Jahren darum, zusammen mit Partnern herauszufinden, was auf der langen Strecke sozusagen der next big thing sein wird. Ne? Ist es jetzt batteriebetriebener Antrieb? Ist es die Brennstoffzelle? Ist es eine Zwischenlösung zum Beispiel durch Solarzellen unterstützt, damit wir auch wirklich das Ganze noch grüner machen können und einen Beitrag leisten können gegen die Klimakrise?
Das heißt, ihr schreibt mitunter euren Partnern auch vor, welche Busse mit welchen Schadstoffwerten überhaupt zum Einsatz kommen dürfen, weil es, damit das zu eurer Philosophie passt?
Es gibt sozusagen, ich sag mal, ein Pflichtenheft, wie ein Flixbus auszusehen hat. Und da geht es jetzt nicht nur um die Farbe, sondern da geht es auch tatsächlich um die Bestuhlung und da geht es bis hin zur Konfiguration. Also wir haben die modernste Busflotte der Welt. Das sind die allerneuesten Diesel. Das ist auch so, dass die Busse sozusagen über einen gewissen Jahreszeitraum dann ausgetauscht werden. Und das ist Grundlage des Partnervertrags. Es ist allerdings noch nicht so, dass wir sagen, das muss jetzt ein batteriebetriebener Bus sein, weil das wäre eine Frage von Naivität. Da gibt es noch nicht ausreichend viel Supply, dass du ein verlässliches Produkt hast. Aber es ist schon klar, dass da jetzt niemand ein 10 Jahre altes Fahrzeug, das irgendwie ohne Rußpartikelfilter und mit einem uralten Aggregat unterwegs ist, das würde es nicht in unsere Flotte schaffen, weil da ist das Pflichtenheft sehr klar, was ein Flixbus werden kann und was nicht.
Kann ich mich zumindest in Europa darauf verlassen, egal in welchem Land ich in Europa mit einem Flixbus fahre, dass ich da den gleichen Standard habe?
Ja, das gilt sogar nicht nur für Europa, sondern das gilt weltweit. Es gibt ein paar Dinge, die wir anpassen. Ne? Also gerade in Brasilien beispielsweise sind die Menschen es eher gewöhnt, vielleicht etwas bequemer zu reisen und dafür auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Ne? Da gibt es ein paar Features, die jetzt in Europa nicht gang und gäbe sind. Aber der Kern, für den Flix steht, der ist nicht nur in Europa, sondern der ist weltweit derselbe.
Wie sind jetzt eigentlich so die Verträge gestaltet mit euren Partnern? Sind die gut zufrieden mit euch, wenn man mal so sagen will, weil den Ticketpreis, wie entsteht dieser Ticketpreis eigentlich? Denn ihr müsst quasi das Ticket ja oder ihr verkauft das Ticket, aber auf der einen Seite habe ich natürlich den Partner, der ja Kostenstruktur da viel mehr zu tragen hat. Wie kann ich mir das Pricing einmal vorstellen? Wie funktioniert so etwas mit einem Partner zusammen?
Das Pricing grundsätzlich ist nicht alleine ausschlaggebend, sondern am Schluss macht es immer nur Spaß, wenn die Auslastung hoch ist, wenn der Bus voll ist. Und das ist das, was ich initial gesagt habe, da kommt es darauf an, dass man ein Produkt der Nachfrage entsprechend baut, also nicht wahllos irgendwelche Linien an den Start bringt, sondern genau analysiert, von wo nach wo wollen Menschen reisen. Und damit schaffe ich das, die Grundlage zu setzen. Und dann ist es so, dass wir mithilfe von Software und mithilfe von Algorithmen versuchen auszubalancieren, die Busse möglichst voll zu machen, zu einem möglichst optimalen Preispunkt. Und dadurch ist es im Durchschnitt dann so gewährleistet, dass alle daran Spaß haben. Das ist jetzt nicht, wenn ich morgen eine neue Linie anfange, von Tag 1 der Fall. Deswegen haben zum Beispiel unsere Mobilitätspartner im Prinzip so eine Art Grundsicherung, die gewährleistet, wenn eine Linie neu anfängt, dass trotzdem da so Kosten gedeckt werden und die nicht da völlig draufzahlen. Und am Schluss ist es dann so, dass wir die Umsätze teilen und am Anfang gehen da um die 90% an das Mobilitätsunternehmen. Und später, wenn wir einen tollen Job gemacht haben und mit dem optimalen Preispunkt im Bus aufgefüllt haben, dann ist es so, dass so um die 70% beim Partnerunternehmen verbleiben und der Rest Flixbus sozusagen dann zum Decken der Kosten, um zum Beispiel die Kunden zu begeistern und für Flix an Bord zu holen und auch natürlich für unsere Organisation bekommen. Ja. So läuft das Modell, so läuft es seit 10 Jahren. Es gibt hier und da mal Anpassungen, es gibt ein paar Unterschiede, was beispielsweise das Thema Maut für Infrastrukturkosten angeht. Da muss man gucken, dass es auf die Landesspezifika abgemünzt ist, aber im Kern ist es der, auch der gleiche Vertrag, den wir seit 10 Jahren und weltweit einsetzen. Und wenn man sich anguckt, wie treu und wie verlässlich und wie beständig die Partnerschaften sind, gehe ich davon aus, dass die sehr gut sind und dass alle Beteiligten zufrieden sind. Sonst würde es ja nicht weiter funktionieren können. Also da haben wir doch sehr, sehr positive Signale. Und selbst wenn man jetzt die durchaus anstrengenden letzten Jahre anguckt, haben wir es geschafft, kaum Partner zu verlieren. Also da bin ich schon sehr zufrieden.
Wie kann ich mir das in einer digitalen Welt vorstellen, wie diese Analyse funktioniert, wenn man eine neue Strecke mitunter in den Plan nehmen will, beziehungsweise wenn man einmal analysiert, welche Strecken sind denn überhaupt interessant? Wie analysiere ich das in einer digitalen Welt? Ist das, ich sage einmal, schon mehr automatisiert oder ist es da, dass ich einfach versuche, verschiedenste Daten von Fluglinien, von mitunter ja auch Zuglinien irgendwie zu matchen miteinander, damit ich da weiß einmal, wie viel Reisen zwischen Berlin und Wien hin und her und dergleichen. Wie funktioniert sowas?
Wenn man jetzt zurückblickt, ist es also quasi alles, was du gesagt hast, wenn man zurückblickt, war das am Anfang in Teilen digital, aber auch manuell. Was wir gemacht haben, ist, wir haben kleine Stückchen Software entwickelt, die letztlich den Wettbewerb gescraped haben. Das heißt, die haben bei den Staatsbahnen geguckt, wie ist das Angebot. Die haben teilweise bei statistischen Landes- und Bundesämtern geguckt, wie ist zum Beispiel, wie sind Bevölkerungsdichten, wie groß sind Städte, wie ist der Verkehr zwischen Städten etc. pp. Und daraus haben wir dann die ersten Fahrpläne abgeleitet, noch in Excel, in tapetenweise in unserem Büro. Das funktioniert, wenn man eine Handvoll Verbindungen innerhalb von einem Land hat. Offensichtlich funktioniert es nicht mehr bei über 400.000 Verbindungen tagtäglich. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben das alles in eine Datenbank eingespeist und füttern die. Und das ist heute genauso, wie es damals war, nur größer automatisiert, Datenbank gestützt und einfach mit mehr Datenquellen. Wir schauen uns natürlich an, wo sind Flugverbindungen, was machen statistische Bundesämter, wie sind Autobahnauslastungen, was macht der Wettbewerb im Sinne der Staatsbahn etc. pp. Und über die Zeit ist es so, das ist auch nichts, was wir erfunden haben, dass sich da herauskristallisiert, dass Verkehr weitestgehend wie Gravitation funktioniert. Das bedeutet, dass du zwischen großen Städten wie Berlin und Hamburg auch ohne Probleme in einem 20-Minuten-Takt fahren kannst. Ne? Da kannst du nichts falsch machen. Interessant wird es aber dann quasi im Longtail, ne? Mit Verbindungen, mit Umstiegen, kleinere Städte. Und du willst ja schon ein sehr, sehr gutes und dichtes Netz als Angebot bereitstellen. Und das zu bauen, da haben wir so eine Art Flix-Gravitationskonstante abgeleitet und eben ein Stück Software, das sozusagen diese ganzen diese Datenpunkte sammelt und dann einen Vorschlag macht, was ein sinnvolles initiales Netz sein könnte. Und was wir mit dem Vorschlag machen ist, wir diskutieren den dann natürlich mit unseren Partnern, weil die auch hinreichend viel Know-how haben, die machen das schon sehr lange. Wir gleichen das regulatorisch ab, weil man kann nicht immer jederzeit alles fahren, was Sinn macht, weil teilweise gibt es eben Hürden, dass man eine gewisse Distanz oder eine gewisse Zeitfaktor zwischen zwei Zielen sein muss und machen dann einen Vorschlag, wie ein Netz, wie Linien aussehen kann. Und da haben wir bisher eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Und das hilft sogar, weil man diese Datenpunkte natürlich auch in Ländern sammeln kann, die ich jetzt noch nicht so gut kenne wie Österreich oder Deutschland. Sondern auch da hilft dir die Technologie, so eine Datenbank eben einen Vorschlag zu machen, wenn du in ein komplett neues Land gehst wie Brasilien, was jetzt eher exotischer ist. Also ich zumindest habe da noch so eher exotischere Bilder vor Augen.
Und wie ist der Faktor Mensch da jetzt noch zu berechnen, wie lange will der Mensch im Bus sitzen? Oder was ist beispielsweise eure längste Strecke von Punkt zu Punkt?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil du und ich da vielleicht ein anderes Gespür oder Gefühl haben wie andere Menschen. Wir dachten zu Beginn, das sind so um die 4 Stunden. Ja? Und weil wir von uns ausgegangen sind, das stimmt aber nicht. Ne? Es gibt durchaus Verkehre aus den Balkanstaaten bis nach Deutschland oder Frankreich, die zig Stunden in Anspruch nehmen. Wir haben Strecken von Polen bis ins Vereinigte Königreich, die dann über 20 Stunden sind. Und die sind durchaus gut gebucht. Ja? Man darf auch nicht verkennen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe kein Problem, auch mal in den Flieger zu steigen, wenn es dann wirklich so ist, dass ich tagelang Bus fahren müsste. Ja. Aber es gibt sehr viele Menschen, die tun das nicht, aus zweierlei Gründen. A, aus dem ökologischen Aspekt, aber häufig auch, weil da Flugangst besteht. Und die haben dann auch kein Problem, mal 28 Stunden Bus zu fahren. Ne? Also, dass da ein paar 20 Stunden zwischen zwei Verbindungen liegen, das ist jetzt nicht die absolute Seltenheit. Und es ist auch so, dass das gut angenommen wird. Obwohl jetzt wie gesagt, du und ich vielleicht sagen würden, ja, 4 Stunden ist kein Problem, 5 oder 6. Aber das kommt sehr, sehr drauf an. Das ist auch super unterschiedlich zwischen den Ländern und auch was anderes, was die Kontinente angeht. Ne? Thema Greyhound in den USA. Also wenn bei uns sagt, man pendelt irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, das ist dann schon viel. Es gibt sehr viele Amerikaner, die überhaupt keinen Schmerz haben, 2 Stunden zu pendeln. Und deswegen haben die auch überhaupt keinen Schmerz, eher 6, 7 Stunden im Bus zu sitzen. Also da gibt es eine Menge Verbindungen, die von Florida bis hoch an die Great Lakes gehen und gut funktionieren. Also das kommt immer sehr darauf an, was das Kundenklientel sozusagen möchte und worauf die stehen und wie die sozialisiert sind. Und da haben wir sehr früh gelernt, dass Fragen und der Dialog mit den Kunden viel mehr hilft, als von sich selbst auf andere zu schließen, weil das ist meistens falsch.
Genau so ist es, ne? Das ist im Grunde genommen hat der Kunde recht, nicht? Und nicht unbedingt genau das, was man selber hat. Nicht? Und wie es in der digitalen Welt einfach ist, wahrscheinlich auch mitunter testen und testen, oder?
Genau, also das ist ja das Tolle, ne? Dass wir es geschafft haben, da die digitale Welt wirklich was Anfassbares zusammenzubringen. Das war uns immer wichtig, auch in der Gründung was Echtes zu machen, was sich im wahrsten Sinne des Wortes, was jetzt sozusagen Menschen bewegt, ist schon gut. Und diese Brücke hat es geschafft, was notwendig ist, Mobilität, und Leute wollen mobil sein, die wollen ihre Familien besuchen, die wollen neue Dinge entdecken. Das zu verbessern, günstiger zu machen, ökologischer zu machen, das ist natürlich toll und da hilft das Digitale. Und da hast du ein Thema AB-Tests, da hast du auch die Möglichkeit, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du für ein Produkt verantwortlich bist, wie unsere App, dass du mit einem neuen Feature mal an den ZOB gehst und die Kunden befragst. Wir machen regelmäßig User Labs, wo wir Kunden anonym einladen und bitten, ob sie hier in den Büros teilhaben wollen, wenn wir über neue Dinge diskutieren. Einfach, um am Puls der Zeit zu sein, weil, wie du richtig gesagt hast, der Kunde hat immer recht, ja. Punkt.
Gibt es jetzt irgendeine Verbindung, wo ihr am meisten daneben gelegen seid, im Grunde genommen, jetzt mal, dass es keine Auslastung gab oder dass die Frequenz ihr in kurzer Zeit wahnsinnig steigern musstet?
Ich habe eine Verbindung im Kopf, die ich auch nennen werde. Ich weiß nicht, ob es die schlimmste ist, weil ich mittlerweile nicht mehr alle auswendig kenne, aber ich weiß noch, als wir losgelegt haben, waren wir sehr sicher, dass man von Nürnberg nach Regensburg optimal fahren kann. Ne? Das ist so knapp eine Stunde mit dem Zug. Kann man dazwischen, gibt es einen Halt in Neumarkt und da war der Zug durchaus preislich satt, sage ich mal, so dass wir gesagt haben, wir können das günstiger anbieten und so. Und auch da wieder in Diskussion und Abstimmung mit unseren Partnern. Und wir waren da sehr bullish, glaube, also waren wenige Wochen. Und dann mussten wir es einstellen. Wir haben die Tickets damals nicht verschenkt bekommen. Ne? Also im Schnitt für 1 Euro. Die Leute wollten da zwischen Nürnberg und Regensburg nicht Bus fahren. Und ich habe das für eine brillante Idee gehalten, aber die Kunden nicht in dem Maße.
Und umgekehrt, wo ihr die Frequenz dann wieder steigern musstet, ganz schnell.
Also das ist ein Klassiker, ganz nach dieser Gravitationslehre. Also München-Berlin kann man faktisch nicht oft genug fahren. Und selbst obwohl dann zwischenzeitlich der Wettbewerb auch reagiert hat und die Deutsche Bahn extra deswegen den Intercity wieder aus der Taufe gehoben hat, beliebig viel fast schon. Es ist wirklich so, dass wir da gar nicht so schnell hineinwachsen konnten, wie der Bedarf gestiegen ist.
Kurze Unterbrechung und diesmal in eigener Sache. Die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wir brauchen im Business neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen frische Ideen. Und genau darum geht's am Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Der Fresh Content Kongress ist eine Veranstaltung, die ich seit 5 Jahren veranstalte. Dabei geht es um die wesentlichsten Themen im Unternehmertum, im Business. Es geht um die Themen Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und auch heuer werden am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Dobheide. Frank Dobheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann. Denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe. Und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert. Denn du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern. In allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja, und ich selbst werde aus meinem klassischen Gebiet im Thema Storytelling im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu ganz einfach in den Shownotes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht's weiter im Podcast. Du hast gerade das Wort Deutsche Bahn gesagt auch, also kommen wir jetzt auch einmal zur Bahn, weil seit 2018 seid ihr auch mit FlixTrain unterwegs, wenn wir das richtig recherchiert haben. Jetzt ist es aber doch beim Zug ja nicht so, dass es in Deutschland 5000 Anbieter, private Anbieter gibt.
Leider nein,
sondern es gibt einen großen staatlichen und wahrscheinlich ein paar kleine private, oder? So ist es zumindest bei uns in Österreich.
Genau.
Also Wie funktioniert dann Bahn, wenn ich im Grunde genommen wahrscheinlich in jedem Land ein ziemlich großes Monopolunternehmen habe?
Die Herausforderung ist folgende. Grundsätzlich, das wissen die wenigsten, ist der Bahnmarkt in den Ländern, wo es funktioniert, Deutschland ist ein Beispiel, schon länger geöffnet und liberalisiert als der Busmarkt. Natürlich ist es nochmal kostenanspruchsvoller, einen Zug zu betreiben. Warum sage ich das? Das ist vor allem dann wichtig, wenn er nicht voll ist. Weil wenn der Zug voll ist, dann ist es nochmal viel besser. Wir sagen immer, das Einzige, was konkurrenzfähig zu einem günstigen und attraktiven Bus ist, ist ein günstiger und noch attraktiverer Zug. Ja? Und die Kunst ist dann eben, den Zug auch entsprechend zu füllen. Weil bei so einem Doppeldecker passen 80 Leute rein. Wenn ich da 65 reinbringe, muss ich halt 65 Tickets verkaufen. In so einem Zug, wenn da 1000 Leute rein passen, dann muss ich da halt schon weit über 800 Tickets verkaufen. Und das haben bisher, da haben sich private Anbieter immer schwer getan. Warum? Weil die eine sehr lokale Präsenz hatten. Also in Deutschland war eine der bekanntesten privaten Strecke Hamburg-Köln. Aber außerhalb von Hamburg und Köln, also wenn man nicht Hamburger oder Kölner war, dann kannte das kaum einer. Also außerhalb der Bahnbranche, ne? Die Experten kannten das schon. So, und das ist eine Herausforderung. Und was wir mit FlixBus geschaffen haben, ist, dass das meiner Meinung nach die einzig relevante Plattform für Ground Transportation in Europa ist, neben den Incumbents, neben den Staaten. Das heißt, wenn Menschen in Deutschland nicht fliegen wollen, kein Auto haben und von A nach B möchten, dann gibt es nur zwei Portale, wo sie suchen. Uns und eben die Deutsche Bahn. Und dann ist es für unsere Kunden, haben wir sehr schnell gemerkt, sekundär. Wenn man die anständig führt zu einem ZOB oder zu einem Bahnhof, also zu einem Einstiegspunkt, ja, dann ist es für sie wichtig, dass sie günstig, verlässlich, sicher und mit immer der wiederkehrend gleichen Qualität befördert werden. Die jetzt dann in einem Bus oder im Zug sitzen, ist nicht relevant. Wir hatten am Anfang ganz viele Kunden, die gesagt haben, ist ja witzig, ich sitze jetzt in einem grünen Zug, wusste ich gar nicht. Aber wir schaffen es eben durch unsere Reichweite als einziger oder einer der wenigen privaten Anbieter eben auch Züge zu füllen. Und das haben wir als Chance begriffen und haben da 2018 angefangen, machen das ja mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Schweden und haben den ganz starken Willen, das auch in Deutschland weiterzuwachsen und in Europa weiterzuwachsen, wo immer das möglich ist über die nächsten Jahre. Das ist ein großes strategisches Projekt, weil wir glauben, auch Thema Ökologie in Europa, Thema Green Deal, wir glauben sehr an eine Renaissance der Schiene. Ich fahre in Deutschland quasi schon ausnahmslos nur Bus und Zug. Ich fahre quasi kaum, außer im Ländlichen, mit meiner Family und den beiden Kids Auto. Ich fliege in Deutschland gar nicht und ich bin der Meinung, das muss man in Europa auch nicht machen. Es gibt keinen Grund, von hier in Berlin nach Paris zu fliegen, außer dass es vielleicht noch kein sauberes Angebot gibt. Und wir werden aber dafür sorgen, dass es das gibt in den nächsten 10 Jahren. Das ist unser starker Wille. Und dann, glaube ich, kann die Renaissance der Schiene einen großen Teil zur Verkehrswende in Europa zum Thema Green Deal beitragen. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass die Züge nicht so farblos unterwegs sind wie die unseres Wettbewerbers, sondern in knalligen Grün.
Also das heißt, es gibt einen Ganzzug. Ihr seid nicht eingemietet irgendwie bei einer bestehenden Strecke oder so etwas, sondern es gibt einen Ganzzug, der ganze Zug ist in grün und das ist eine Standardstrecke jetzt einmal. Und
korrekt.
So stelle ich mir das vor.
Genau, korrekt. Man muss Man muss da Trassen beantragen, weil offensichtlich in den meisten Ländern teilen sich ja mehrere Bahnen, ne? Also die Deutsche Bahn, wir, diverse Cargobahnen und manchmal auch noch vor allem der Nahverkehr, der öffentliche Nahverkehr. Und da gibt es auch viele andere private Anbieter, teilen sich die Strecken. Das heißt, man muss das beantragen und wenn man dann den Zuschlag hat, das ist auch ohne weiteres möglich, ist prozessual durchaus interessant, ja? Manche sagen bürokratisch, aber so ist es halt. Aber dann kannst du, dann hast du die Strecke zugeteilt und kannst die fahren, ganz nach Fahrplan, ganz normal, wie auch ein Bus auf der Straße, dann auf der Schiene und dann ist der Bus, der Zug, Entschuldigung, ist dann komplett grün. Und es ist exakt dieselbe Experience wie bei uns im Bus, mit noch ein paar natürlich zusätzlichen Annehmlichkeiten. Ne? Wir haben in unseren Flixtrains so Kinderspielecken, weil man sich natürlich im Zug da etwas freier bewegen kann als im Bus. Und aber ansonsten ist es auch Thema Internet und so in Fahrzeugen und wie die Attitude ist, dass wir eben günstige und smarte Mobilität voranstellen, ist genau dasselbe.
Meine Kollegin hat ein bisschen recherchiert und ist draufgekommen, in Frankreich gibt es seit 2019 ein Angebot, das nennt sich Flix Car.
Ja.
Was verbirgt sich da dahinter?
Na ja, grundsätzlich, was wir machen ist, wir sind Spezialist für die lange Distanz. Ja, und wir versuchen immer das optimale Angebot, das, was der Kunde einfordert, an den Markt zu bringen. Und da ist es in Frankreich so, dass es einen starken Wettbewerber gibt, der eben Mitfahrgelegenheiten macht. Und da war es für uns schon ein Anliegen zu gucken, wie kann man das komplementär machen und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich auch da möglichst viel Kunden für grüne Mobilität, und zwar jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Flixmobilität begeistere. Und da haben wir eben FlixCar an den Start gebracht, um das auszuprobieren und zu optimieren. Das funktioniert in Frankreich auch ganz gut, aber wir haben jetzt gerade keine Pläne, das in Deutschland zu erweitern, weil in Deutschland hatten wir jetzt eben die Möglichkeit, statt nach unten, ja, in ein kleineres Transportmittel, nach oben zu wachsen, in ein größeres Transportmittel. Und da ist mir FlixTrain dann doch noch ein bisschen lieber.
Jetzt habt ihr in den USA Greyhound übernommen. Ihr seid in Brasilien in einem großen Busland eingestiegen jetzt auch, beziehungsweise seid dort präsent. Brasilien ist ja auch das größte Land in Südamerika. Wohin führt euer Weg? Ist Asien denn mitunter, wie sieht es da aus? Also ist das ein Busland auch? Wie sehen da die Pläne aus?
Ja, also ist ja witzig, weil rein technisch und streng genommen sind wir schon in Asien. Wir sind ja 2019, ich glaube 19, in den türkischen Markt eingestiegen und haben damit Camelcoach den türkischen Markt für übernommen und fahren da auch jenseits des Bosporus, von daher technisch gesehen in Asien. Ansonsten gucken wir immer, was passt am besten. Und mit am besten ist es A, die Größe des Marktes, und ist es ein Bus oder ein Zugland? Zugland im Sinne von, ist es auch schon möglich, da private Züge anzubieten. Und B, sind wir in der Lage, auch diese gleichbleibende Qualität an Mann und Frau zu bringen? Ne? Also können wir das Flix-Produkt, können wir dafür sozusagen Rechenschaft ablegen? Und C, dann noch, ist es kulturell so, dass wir sagen, das passt zu uns oder ist es aufwendiger? Von daher gibt es da schon noch Überlegungen, noch andere Länder in Asien anzugehen. Aber aktuell, du hast es erwähnt, haben wir mit FlixTrain und vor allem aber auch mit dem Start in Brasilien und zu guter Letzt mit der Integration von Greyhound in den USA und dem klaren Ziel in den USA, da zügig die Marktführerschaft zu erarbeiten, genug zu tun. Das heißt, wir werden da jetzt nicht, das ist nicht unsere Art, irgendwo nach Asien reinstolpern, sondern wir haben das im Blick und ich bin sicher, dass sich da in den nächsten Jahren Möglichkeiten ergeben werden. Aber jetzt gerade kann ich mich tatsächlich nicht über zu wenig Arbeit beklagen.
Euer Business ist es ja, Leute von A nach B zu bringen. Wie passt denn da mitunter das Flugzeug rein oder kann das einmal reinpassen, wenn es batteriebetriebene Flugzeuge gibt, wenn es andere Treibstoffe gibt für Flugzeuge, die auch für den grünen Anspruch jetzt passen? Kann dann Flugzeug auch reinpassen oder ist es vorweg jetzt einmal für die nächsten Jahre ausgeschlossen?
Also für die nächsten Jahre sicherlich. Warum? Weil ich nicht glaube, dass sich in den nächsten Jahren der Flugverkehr so dramatisch anpassen wird, dass es zu uns passt. Ne? Und dann darf man neben dem ökologischen Aspekt auch nicht vergessen, dass das Ganze natürlich auch noch regulatorisch ein bisschen anderer Schnack ist. Das heißt, will ich das für immer ausschließen? Auf keinen Fall. Aber da kann ich salopp sagen, Asien liegt sicherlich näher an dem, was wir uns angucken, als jetzt grüne Flugzeuge. Das ist einfach so, weil es technologisch noch ein ganz schön großer Schritt ist.
Gibt es etwas, was vielleicht der Fahrgast in den nächsten Monaten merken wird? Traditionell jetzt gesehen auf den Strecken, die es jetzt schon gibt, wird es da irgendwie etwas dazu noch geben? Wird es da andere Angebote noch geben? Oder Sagt ihr, okay, im Moment können wir das Angebot gar nicht erweitern, weil, okay, Sitzplatzabstand bleibt jetzt einmal, WLAN gibt schon überall. Was könnten wir da noch dazu anbieten? Im Moment gibt es nicht.
Wir probieren immer mal wieder Dinge aus, zum Beispiel auch bei so gewissen Strecken München und Zürich und so, ob die Leute bereit sind, ein bisschen ein Premium zu bezahlen, weil da sehr viele Geschäftsreisen unterwegs sind. Wir werden natürlich das Thema Internet immer noch verbessern, weil da so schnell wieder die Leute mehr Anforderungen haben, so schnell können wir bisweilen da gar nicht nachliefern. Das heißt, es wird immer inkrementelle Verbesserungen geben. Das Thema Media per se, dass man auch Leute, die jetzt nicht nur am Handy rumhängen, dass die sich mal ein Video angucken oder etwaige Inhalte, das ist was wir sukzessive steigern. Aber grundsätzlich versuchen wir da möglichst wenig Shishi zu machen. Sondern am Schluss ist es so, dass der Kunde, der tickt über Verlässlichkeit, über Pünktlichkeit, über Preis und die Tatsache, dass es auch ökologisch ist. Und bevor ich da zu viel Shishi mache, das ist wieder das, regelmäßig mit dem Kunden in Austausch gehen, sagen die dann, nee, dann guckt euch, dass ihr vielleicht die Kompensationslogik nochmal verbessert, dass wir da irgendwie nochmal mehr Gutes tun können. Oder dann guckt halt, dass die Preise nicht irgendwie verdoppelt werden müssen, ne? Weil es ist ja schon so, dass auch bei uns die Inflation nicht irgendwie spurlos vorbeigeht. Und das ist das, was uns treibt, möglichst wenig Shishi, sondern im Zweifel dann einfach optimal den Preispunkt zu erwischen, der für den Kunden, uns und unsere Partner genau das Beste ist. Was aber das Elementare ist und was die Kunden am meisten honorieren und was man jetzt auch nach Ostern wieder sehen wird, ist, dass wir durchaus unser Angebot wieder vergrößern und verdichten, weil wir auch da ganz dem Thema Nachfrage entsprechend teilweise die Angebote anpassen mussten rund um Corona. Und da merkt man jetzt schon, dass der Frühling kommt, dass wir uns rauswärts bewegen, Gott sei Dank nach 2 Jahren. Und deswegen werden wir unser Angebot einfach wieder vergrößern. Und da gibt es immer am meisten Applaus bei den Kunden.
Also liebe Zuhörer da draußen, man merkt zukünftig, wenn der Frühling kommt, einfach wenn mehr grüne Busse unterwegs sind, das ist ein sicheres Zeichen auch dafür, dass der Frühling kommt.
Das stimmt, ja. Sonne und grüne Busse.
Ja, lieber Daniel, herzlichen Dank. Da waren viele spannende und interessante Antworten mit dabei. Vielleicht zum Abschluss noch 2 Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Was sind denn abgesehen von der Flixbus-App deine Lieblings-Apps am Handy? Man muss unterscheiden zwischen meistgenutzt und Lieblings-App. Das ist nicht immer das Gleiche.
Ja, ich bin da echt schon konservativ. Ne? Ich mache sehr viel mit E-Mail-Apps und dann natürlich auch anderen Messengern. Ich bin da immer noch WhatsApp. Ne? Ich habe gemerkt, als da große Boykottaufrufe waren, wie schwer mir es fällt, das zu wechseln. Von daher, das ist eine. Dann hat sich jetzt neuerlich, witzigerweise erst die letzten 3 Jahre, FaceTime und so auch zur Lieblings-App hochgeschwungen, weil ich habe 2 kleine Kinder und da ist Videotelefonie schon einfach nochmal eine Nummer cooler als einfach nur Sprache, weil das bei 2-Jährigen dann bisweilen etwas anstrengend ist. Und ansonsten bin Informationszüchtling. Das heißt, ich bin schon regelmäßig vor allem auf Handelsblatt und Spiegel Online und versuche mich da up-to-date halten, was in dieser sehr bisweilen spannenden und schnell drehenden Welt so vor sich geht.
Jetzt ist das Grün in eurer Farbe klarerweise schon einmal drinnen und ihr seid auch, ja, das grüne ökologische Anspruch. Wann hast du das letzte Mal ein YouTube-Tutorial zur Hand genommen oder dir angesehen, um selbst etwas zu reparieren, bevor du es weggeworfen hast?
Letztes Wochenende. Ich muss immer lachen, weil da geht es ja nicht nur um Reparatur, sondern auch um Pflege und Maintenance. Letztes Wochenende wollte ich unseren Duschkopf entkalken. Und das sind so Gumminippel und so. Und das genau. war ich erstmal davor gestanden und gedacht, okay, wie jetzt, ohne abzuschrauben. Und da habe ich mir ein Tutorial angeguckt. Und ich liebe es, Dinge zu reparieren. Meine Frau sagt manchmal sogar, ey, das hätte jetzt einfach, es wäre einfacher, günstiger gewesen, wenn es was Neues bestellt hätte. Das ist ein bisschen auch, weißt du, ist eine Frage der Wegwerfgesellschaft. Das ist ja so ausgelegt, ja, dass es günstiger ist. Aber manchmal habe ich den Anspruch, weil du Dinge auch lieb gewonnen hast. Und dann bestelle ich Ersatzteile, die dann teilweise deutlich teurer sind. Ich glaube, meine Frau hat die meiste Angst davor, dass ich mir jetzt noch einen 3D-Drucker anschaffe und im Keller des Frickeln anfange. Aber da bin ich schon da. Weißt du, das ist so, du brauchst, da geht es nicht nur um die Tutorials und die Tatsache, nicht einfach zu konsumieren und Dinge wegzuschmeißen, sondern da geht es auch darum, dass wenn du so viel intellektuell und mit dem Kopf und am Computer arbeitest, dann ist es schon auch cool, wenn du am Wochenende ein bisschen schrauben kannst.
Na, finde ich auch. Lieber Daniel, herzlichen Dank. War ein tolles Interview, tolle Antwort mit dabei. Herzlichen Dank dafür.
Danke dir, Harald. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Ihr hört demnächst wieder weitere spannende Interviews mit sehr, sehr interessanten Gästen. Seid einfach wieder dabei. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Ausgabe von Sync Digital Now. Bis dann.